Ja, viel Glück bei der Predigt hat mir noch keiner gewünscht. Wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. Gut, vorneweg erstmal eine Frage, wer von euch hat vor, sagen wir, 40, 50 Jahren schon Fernsehen geguckt? Okay, wer von euch kennt Raumschiff Enterprise? Ah, deutlich mehr. Wunderbar. Und wer weiß, wie der Vulkaniergruß geht? Oh, spontan doch einige. Sehr schön, sehr schön. Lebe lang und den Frieden, sagen die Vulkanier und grüßen sich eben mit diesem Handzeichen. Wer hat's erfunden? Ich? Oh, gut, sehr gut, sehr gut. Aber Leonard Nimoy alias Mr. Spock hat es bei Raumschiff Enterprise eingeführt, aber keineswegs erfunden, denn zum priesterlichen Segen, dem auf Hebräisch Birkat Kohanim, hob der Priester bzw. hebt heute der Rabbiner beide Hände hoch und macht eben dieses Zeichen. Es steht für den hebräischen Buchstaben Shin. Ein bisschen Hebräisch dürft ihr alle mal lernen. Und symbolisiert entweder das Wort Shem, zu Deutsch Name, oder El Shaddai, der Allmächtige oder Gott allmächtig. Auf jeden Fall besagt diese Geste, dass nicht der Rabbi segnet, sondern Gott selbst. Und da es um den priesterlichen Segen geht, ist natürlich der aaronitische Segen gemeint. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Da, wo wir Herr sagen, steht im Hebräischen übrigens der Gottesname. Er wurde und wird bis heute nicht ausgesprochen, sondern umschrieben, zumeist mit Adonai, das heißt Herr. Und so hat Hashem, der Name, wie schon gesagt, diese Bedeutung, der Gottesname. Und Martin Luther hat diese jüdische Tradition aufgegriffen und hat dort, wo der Gottesname steht, Herr geschrieben, ursprünglich ein großes H, ein großes E und dann zwei kleine R. Soweit, so gut. Den aaronitischen Segen, den kennt ihr höchstwahrscheinlich bestens, weil er doch meistens zum Ende des Gottesdienstes ja gesprochen wird. Hier und da gibt es Abwandlung, Ergänzung, aber im Kern ist er doch wiedererkennbar. Und wir werden uns diesen Segen heute mal etwas näher anschauen. Dieser Segen ist in drei Abschnitte unterteilt und das sind Aaron und seine Söhne, die Aaroniten aus dem Stamm Levi, die im Auftrag Gottes die Söhne Israels, also das ganze Volk, segnen sollen. Sie sollen, so sagt Gott in der Bibel kurz vor dem aaronitischen Segen, seinen Namen auf das Volk legen und er selbst werde das Volk segnen. Als erstes heißt es, der Herr segne dich. Schauen wir uns erstmal an, was bedeutet eigentlich Segen? Wir sprechen ihn ja gerne mal aus. Wir sagen, was für ein Segen. Und gemeint ist zum Beispiel ein Geldsegen oder Gesundheit, vielleicht auch das schöne Wetter. Alles, was uns unverhofft erreicht und uns gut tut, bezeichnen wir gut und gerne als Segen. Vor allen Dingen sind es wahrscheinlich materielle Dinge. Und damit wir uns nicht missverstehen, Gott hat überhaupt nichts dagegen, solange wir sie nicht vergöttern. Aber der Segen ist wesentlich mehr. Und deswegen werfen wir mal einen kurzen Blick, nur ansatzweise und auszugsweise, in die Bibel, wo Segen vorkommt. Da segnet Gott in der Schöpfung seine Kreaturen und sagt, seid fruchtbar und mehret euch. Und das tut er gleich zweimal im Schöpfungsbericht. Zunächst sind es die Wassertiere und Vögel und dann die Menschen. Segen begegnet uns also schon ganz am Anfang, ganz vorne in der Bibel und Gott meint es gut mit seinen Geschöpfen. Eine tragische Geschichte des Segens ist die von Esau und Jakob. Esau verkauft sein Erstgeburtsrecht an den zweitgeborenen Zwillingsbruder Jakob. Und der lässt sich mit List von seinem Vater Isaak segnen. Und das ist Isaaks Vermächtnis, weil er spürt, dass sein Tod naht. Als dann Esau zum Vater tritt, um den Segen zu empfangen, hat Isaak keinen mehr. Er sagt ihm, dass Jakob gesegnet bleiben wird. Und Segen kann also zumindest in der Geschichte nicht zurückgenommen werden. Segen ist nicht nur ein Spruch, sondern er ist etwas Übernatürliches. Der Spender gibt Übernatürliches an den Empfänger weiter. Isaak sagt, dass seine Seele seinen Sohn segnet. Das Wort Segen bzw. das Verb segnen kommt übrigens fast 400 Mal im sogenannten Alten Testament vor. Und nicht immer geht es dabei um Übernatürliches. Mitunter ist jemand zu segnen gleichgesetzt mit einem ganz schlichten Gruß, so wie wir guten Tag oder Hallo sagen. Im kultischen Zusammenhang hat Segen allerdings heilschaffenden Charakter. Dabei steht zu bedenken, dass die Priester und selbstverständlich auch die Pastoren oder nachher der Kalle, wenn er den Segen spricht, nur als Mittler fungieren. Denn der Segnende ist und bleibt Gott selbst. Und gerade hier beim aaronitischen Segen wird das betont, indem die Priester durch die Segensformel den Namen Gottes auf das Volk legen, segnet Gott selbst sein Volk und schafft ihm Heil, Wohlergehen, Schutz, Anteilnahme und Frieden. Heilschaffen meint Beziehung heilend. Obwohl der aaronitische Segen dem Volk gibt, heißt es interessanterweise, der Herr segne dich. Es hätte auch heißen können, der Herr segne euch. Dass hier letztlich nicht ausschließlich Israel gesegnet werden soll, wird deutlich, wenn wir uns vor Augen führen, dass Gott zu Abraham sagt, in dir sollen alle Völker gesegnet werden. Es geht also meines Erachtens darum, dass Gott nicht flüchtig das Volk im Kollektiv segnet, sondern gezielt jeden Einzelnen in den Blick nimmt. Dir, mir, ganz persönlich gilt dieser Segen. Und ich finde das großartig, denn als der aaronitische Segen erstmals gesprochen wurde, beziehungsweise gespendet wurde, erging er an mehr als 1 Million Menschen. 600.000 Mann steht in der Bibel, dazu die Frauen und die Kinder und die, die mitgegangen sind als Fremdlinge. Wenn Gott bei dieser Menschenmenge jeden Einzelnen in den Blick nehmen kann, wie viel mehr dann jeden Einzelnen hier heute Morgen in unserem Kreis, da wir ja nur ein Bruchteil dieser Millionen Menschen sind. Und dann heißt es weiter, und behüte dich. Huber Rosenzweig, zwei Juden, die das Neue Testament sehr interessant übersetzt haben, die schreiben, und bewahre dich. Hier geht es darum, dass sich Gott höchstpersönlich fürsorglich dem Menschen zuwendet. Er behütet und beschützt dich wie ein Hirte seine Schafe. Und wie macht das ein Hirte? Wir können das bestens an der Geschichte ablesen, die Jesus vom verlorenen Schaf erzählt. Er gibt sich nicht mit 99% seiner Herde zufrieden, frei nach dem Motto, na, so ein bisschen Schwund ist immer. Nein, er geht auf die Suche, um das eine Schaf zu finden. Und wenn er es gefunden hat, nimmt er es auf die Schulter und bringt es mit Freude zurück. Und so behütet dich Gott. Er lässt dich nicht im Stich, er geht dir nach und er hat Freude daran, wenn er dich gefunden hat. Und nun frage ich dich mal, was du aus eigener Kraft versuchst zu behüten bzw. zu bewahren. Ist es deine Familie, deine Ehe, deine Kinder, dein Beruf, vielleicht auch dein Vermögen? Verlass dich auf den Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf deinen Verstand, heißt es in Sprüche 3, Vers 5. Dabei geht es um rein menschlichen Verstand, auf den man sich nicht verlassen sollte, sehr wohl aber auf den Verstand, der durch Gottes Weisungen zum Beispiel in den Sprüchen geprägt ist. Das Herz indes meint das ganze Sein, einschließlich des Intellekts. Wir kommen daher nicht daran vorbei, Gottes Wort immer wieder zu lesen, es zu studieren und es auch zu verinnerlichen. Gottes Wort ist voll mit schützenden Weisungen. Seine Weisheit will uns behüten vor Dummheiten, Irrtümern und Verfehlungen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Nochmals Buber Rosenzweig, sie übersetzen, lichte er sein Angesicht dir zu und sei dir günstig. Das Angesicht Gottes kann niemand sehen, weil wir ansonsten sterben müssen, heißt es in 2. Mose. Mose hatte danach gefragt, Gottes Herrlichkeit sehen zu wollen. Und Gott stellt sich auf einen Felsen, er stellte ihn, den Mose, auf einen Felsen und ging dann an ihm vorbei, wobei er seine, also Gottes Hand, bei Mose schützend vor dessen Augen hielt. Erst als er vorbeigegangen war, nahm Gott seine Hand weg und ließ Mose ihn von hinten sehen. Gott ist heilig, ohne Fehler und Tadel, weswegen ein Mensch in seiner Gegenwart vergeht. Schon Adam und Eva verbergen sich vor Gottes Angesicht, nachdem sie von der Frucht der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen hatten. Nun will Gott aber sein Angesicht über dir leuchten lassen und dir gnädig sein und dir Gunst erweisen. Damit wendet sich Gott dir zu, ohne dass du vergehen müsstest. Denn er will dir Erkenntnis geben. Du sollst Gott erkennen durch sein Wort. Und in Jesus kommt dir Gott übrigens sehr nah. Wer mich sieht, sieht den Vater, sagt Jesus. Und den wir in den Evangelien lesen, erfahren wir, wie dieser Gott ist. Er ist uns zugeneigt. Gerade in der Begegnung mit so manchem Sünder, den die Gesellschaft verachtet, ausgrenzt, ja sogar den Tod wünscht, erfahren wir, dass sich Jesus gnädig und empathisch zeigt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich. Mir persönlich macht dieser Passus im maronitischen Segen die größte Mühe. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Denn wenn jemand sein Angesicht erhebt, befindet er sich ja unter mir, schaut auf mich rauf und ist niedriger als ich. Unter Menschen ist das sicherlich kein Problem. So schaue ich zum Beispiel, könnt ihr euch denken, fast auf jeden auf. Und selbst Teenager wachsen mir relativ schnell über den Kopf, sodass sie im wahrsten Sinne des Wortes, dass ich zu ihnen aufsehen muss. Stört mich meist weniger, weil ich schon merke, dass sie so ein kleines bisschen Respekt vor mir haben und mit mir ordentlich umgehen. Aber wie ist das bei Gott? Sollte er etwa niedriger sein als ich, sodass er sein Angesicht erheben müsste, um mich anzusehen? So sicherlich nicht. Gott ist Schöpfer, Herr des Universums und vor Jesus müssen sich irgendwann einmal alle Menschen beugen, alle Knie müssen sich beugen. Nein, weder in der Stellung noch im Rang ist Gott niedriger als ich, niedriger als wir. Aber in Jesus erniedrigt sich Gott und wird Mensch, um uns zu dienen. Denken wir an die Begegnung mit der Frau, die man in flagranti beim Ehebruch erwischt hat. In dieser Szene lehrt Jesus gerade im Tempel sitzenderweise, was völlig üblich war. Doch als er gefragt wurde, wie er diese Rechtslage beurteile, bückt sich Jesus und schreibt irgendetwas auf die Erde. Als die Frommen dann weiterfragen, stand er auf, sagte etwas und bückte sich danach erneut. Als alle Ankläger verschwunden waren, erhebt er sich und entlässt die Frau. Zweimal bückt sich also Jesus und begibt sich so herab, um sich dann zu erheben und sicherlich freudig der Frau in die Augen schauend zu ihr zu sagen, auch ich verurteile dich nicht. Ich finde, das ist Gnade, Befreiung und Erlösung. Oder denken wir an die legendäre Fußwaschung aus Johannes 13. Jesus legt sein Oberkleid ab und legt sich ein Leintuch um und wäscht jedem einzelnen seiner Schüler die Füße. Gott beugt sich herunter, um dir den alltäglichen Dreck abzuwaschen. In Jesus erleben wir, dass der große Gott voller Demut ist und gnädig. Jetzt haben wir so ein klein bisschen Ahnung davon, warum Gott sein Angesicht erhebt. Aber wozu macht er das? Nun, er will dir in die Augen sehen. Er kommt auf Augenhöhe zu dir, weil er sehen will, wie es dir wirklich geht. Die Augen seien der Spiegel der Seele, heißt es ja. Beziehungsweise Augen. Der Blick verrät immens viel über unseren Gemütszustand, über unser Empfinden und auch über unseren Charakter. Gott sagt, salopp gesagt, ich schaue dir in die Augen, Kleines, um deine Seele zu erkunden, um dir Gutes zu tun. Und dann gibt er dir Frieden. Nochmals Buber Rosenzweig, sie übersetzen und setze dir Frieden. Shalom steht hier im Hebräischen. Das ist mit Frieden nur recht schwach übersetzt, da wir darunter meist das Nichtvorhandensein von Krieg verstehen mögen. Das ist schon mal nicht verkehrt. Shalom hat im Hebräischen aber vier Dimensionen. Da ist zunächst der innere Friede des Menschen mit sich selbst. Zufriedenheit mit sich selbst, im Reinen zu sein, das sagen wir heute in unserem Sprachgebrauch. Dann natürlich der Friedensschluss zwischen Menschen und Mitmenschen sowie zwischen Völkern. Friedevolles Miteinander, also kein Streit, kein Krieg. Als drittes wäre da die Befriedung und Fürsorge für andere Mitmenschen. Soziale Gerechtigkeit, sozialer Friede, bei dem auch die Schwächsten im Blick sind und ihrer Not Abhilfe verschafft wird, meint das. Und die vierte Dimension ist das Einssein mit Gott. Shalom hat nicht nur profane und politische Dimension, sondern auch eine geistliche. Nur wer eins ist mit Gott, kann diesen Shalom erleben und dauerhaft sichern, weil er von Gott getrieben gar nicht anders kann. Durch Jesus ist der Weg zum himmlischen Vater frei und der Zerbruch des Paradieses repariert. Durch Jesus sind wir wiederhergestellt, Kinder Gottes, Bruder und Schwester in Jesus. Es ist Gottes Wille, dass wir ganz sind an Körper, Geist und Seele. Diese Dimension des Shalom ist für die Welt unverständlich, weil sie ihnen nicht geben kann, sagt Jesus. Keine Ideologie, noch Religion, noch Philosophie ist in der Lage, deine Beziehung zu Gott wiederherzustellen. Es ist allein Jesus, an dem sich dann aber die Geister scheiden. Zusammenfassend ist der aaronitische Segen ein zutiefst dem Menschen zugewandter Spruch, den Gott selbst mit Inhalt füllt. So wie sich ein Vater zu seinem Kind herunterbeugt und zu ihm hinaufschaut, dann auf die Arme nimmt und über seinen Kopf erhebt, um dem Kind ins Gesicht sieht, um es freundlich anzuschauen. Hier ist die Freude auf beiden Seiten. Die Beziehung ist geklärt und heil. Wenn du daher künftig diesen Segen empfängst, dann hoffe ich, dass du spürst, wie gut es Gott mit dir meint. Gott selbst hat zugesagt, dass er dich segnen wird. Er geht dir nach, um dich freudig in Empfang zu nehmen. Er ist dir gnädig, indem er sich dir in der Bibel zu erkennen gibt. Und zum Schluss gibt er dir Frieden in der dargestellten Art und Weise. Ich wünsche dir, ich wünsche uns, dass wir diesen Segen immer wieder hören und uns daran erinnern. Der Herr mache dich glücklich und sei dir Hirte und Wächter. Der Herr stelle deine Lebenskraft wieder her, mache dich strahlen und sei dir zugeneigt. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich, setze dir Glück und ein ungestörtes Verhältnis zu Gott und zum Nächsten. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, wird eure Herzen und Sinne bewahren in Christus Jesus. Amen. Habt ihr jetzt Glück gehabt? Sehr gut.